Das heutige Thema, über das wir sprechen wollen, ist eingebunden über das Thema der Gemeinde, was die Gemeinde darstellt, was das Wesen der Gemeinde ist. Und dazu lese ich mit euch eine Stelle in Apostelgeschichte 2, die Verse 41 und 42. Da wird was Grundlegendes über die Gemeinde eben gesagt, dass die Stelle, wo die Gemeinde quasi geboren wird. Apostelgeschichte 2, die Verse 41 und 42. Und da geht es darum, nachdem Petrus die Pfingstpredigt gehalten hat, dann lesen wir in Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die größte zivilisierende Kraft, die unseren Erdkreis durchlaufen hat, das war die Kraft des Zeugnisses der Gemeinde, wo sie entstanden ist. Und hier ist diese Kraft entfesselt worden. Hier ist die Gemeinde geboren worden. Und heute Morgen soll es ums Abendmahl gehen, ums Brotbrechen. Und wir machen uns eigentlich jetzt Gedanken über diesen einen Teil, wo es eben heißt, dass er beständig bei der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft im Brotbrechen und im Gebet waren. Und hier nehmen wir das Brotbrechen mal für heute Morgen heraus. Die Gemeinde, sie haben sich anfangs getroffen, aber sie haben sich in den Häusern getroffen, weil es eine große Gemeinderäumlichkeit in der Hinsicht noch gar nicht gegeben hat. Sie hatten Gemeinschaft untereinander, haben gemeinsam gegessen. Und am Ende, bei dem Essen, ist einer aufgestanden, hat einen Laib Brot genommen, hat dafür gedankt, hat ihn in Stücke zerkleinert und hat es weitergereicht. Dann nahm er einen Wein, goss ihn in einen Kelch, nahm den Kelch, dankte für diesen Kelch und reicht ihn auch der Gemeinschaft weiter. Und das ist eine Symbolik, die damals bis heute gleich geblieben ist. Wir haben eine Symbolik, die wir heute noch genauso feiern wollen, wie sie es damals auch gefeiert haben. Und ich habe mal nachgeschaut, Symbol, was heißt das Wort Symbol? Und da heißt es, symbolisch ein bildhaftes, visuelles, wirkungsvolles Zeichen für einen Begriff oder für einen Namen oder für einen Vorgang, den man abhält. Und in diesem Symbolik Abendmahl, da geht es um einen bestimmten Namen, um den Herrn Jesus und auch um das Vorgehen, was er eingesetzt hat, bevor er sich demütigen lassen hat und am Kreuz gestorben ist. Das symbolisiert das Abendmahl. Und zum eigentlichen Predigttext gehen wir jetzt in Lukas 22, die Verse 15 und 20. Und ich lese schon von Vers 15 weg, wo es eben heißt, und er sprach zu ihnen, mich hat's herzlich verlangt, dieses Pascha mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und jetzt kommen wir zu diesen Einsetzungen dieses Abendmahls. Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir wollen uns heute Morgen drei Fragen ein bisschen näher anschauen. Und die erste Frage ist eben, warum gibt es solch einen feierlichen Anlass? Warum wird dieser feierliche Anlass eingesetzt vom Herrn? Zweite Frage ist, woran sollen sich die Jünger und auch wir heute noch erinnern? Was ist der Kern, worum es eigentlich geht bei der Erinnerung? Und die dritte Frage, worauf soll es letztendlich ankommen? Was ist das Wesentliche bei diesem Symbol? Zur ersten Frage, warum brachen die ersten Christen das Brot zusammen? Und warum sollen wir das heute noch tun, nachdem es jetzt schon so viele Jahre her ist, wo sie das erste Mal getan haben? Nun, die Antwort finden wir hier schon in unserem Text vom Vers 19 weg, wo es einfach heißt, der Herr Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Und das sagt er noch, bevor er verraten wurde, bevor er den Leidensweg begonnen hat und bevor er ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und jetzt könnte man ja einwenden, okay, er sagte das ja nur zu den Jüngern, die bei ihm gewesen sind. Also das kann man ja nachvollziehen, wenn das jetzt nur die Jünger praktiziert hätten. Aber wir sehen, dass es auch einem anderen noch weitergeben wurde, nämlich Paulus, der erst viel, viel später zu der Gemeinde dazugestoßen ist. Der Paulus war derjenige, der vorher noch die Gemeinde verfolgt hat bis aufs Schlimmste, der sie ins Gefängnis schmeißen hat lassen, der sie vernichten wollte. Und da lesen wir im 1. Korinther, dürfen mal Korintherbrief aufschlagen, ihr dürft auch gerne den Daumen im Korintherbrief drin lassen, wir werden da mehr noch aus dem Korinther lesen. Im 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 23, da sehen wir, wie Paulus sagt, dass der Herr Jesus ihm erschienen ist und ihm auch diesen Auftrag gegeben hat. Denn er sagt im Anfang von Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und so weiter und so fort. Und er bringt wieder diese Einsetzungsworte. Das Mahl des Herrn war also keine Idee, die die Apostel am Anfang gehabt haben, wo sie mit dem Herrn waren. Das war auch keine Idee von der ersten Gemeinde, die sich gegründet hat, dass sie das machen wollen. Es war letztendlich auch nicht die Idee von Paulus, sondern es war der Auftrag vom Herrn selber, dass die Gemeinde das Abendmahl feiern soll. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Und natürlich dürfen wir uns fragen, warum gibt es diese Anweisung? Warum soll man diese Symbolik halten? Warum sollen wir das Abendmahl feiern? Und ich denke, dass das Abendmahl sehr, sehr Wichtiges symbolisiert. Dass es was Wichtiges ist, was wir erkennen sollen, was auch durch die Zeit hindurch bewahrt bleiben soll. Es soll geschützt werden. Das Abendmahl ist also eine visuelle Darstellung der Wahrheit und der Lehre, die der Herr Jesus uns gebracht hat. Und diese Wahrheit und diese Lehre sollen wir bis zum Ende bewahren. Die sollen wir aufrechterhalten. Und wir Menschen, wir sind ja welche, die ja nicht vollkommen sind, die nicht perfekt sind, wir machen auch Fehler. Und Fehler können wir auch machen, wenn wir aus der Bibel verkündigen, wenn wir eine Lehre weitergeben. Und dann ist es doch bemerkenswert, dass wenn wir jeden Sonntag zusammenkommen und wir auch die Predigten hören, dass es sowas gibt wie dieses Abendmahl, ein Symbol, das unveränderlich bleibt. Eine Symbolik, die uns ganz klare Richtlinien gibt. Und dann kannst du predigen, aber du musst letztendlich immer wieder einen über den Maßstab predigen, das der Herr gegeben hat nach dem Mahl des Herrn, nach dem Brot und dem Blut Christi. Es hat in der Kirchengeschichte nicht lange gedauert, auch schon ganz am Anfang. Da sind Botschaften weitergegeben worden, die am Kern, am Wesentlichen vorbeigegangen sind, was das Christentum ausgemacht hat. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, Jesus sei nur letztendlich ein gewöhnlicher Mensch gewesen. Er war ein Prophet, aber doch nicht wirklich leibhaftig Gottes Sohn. Oder sie haben gesagt, es war letztendlich nur ein guter Lehrer und mit einem moralischen Vorbild, dem wir nachfolgen sollen. Aber wenn sie das ausgesprochen haben und wir haben das Abendmahl gesehen, dann widerspricht sich das, was im Abendmahl ist. Wieso feiern wir dann das Abendmahl? Es gab Menschen, die gesagt haben, der Herr Jesus war letztendlich nur ein Freiheitskämpfer, der einfach für unsere Freiheit eingetreten ist, und sein Tod war eigentlich ein Betriebsunfall. Es war eigentlich dumm gelaufen. Aber am Abendmahl feiern wir den Tod Christi. Das passt nicht zusammen. Und es gibt Menschen, die gesagt haben, der Herr Jesus war nur ein Mensch, aber das war der Geist Gottes, der ihn letztendlich geführt und geleitet hat. Aber am Kreuz ist er von ihm gewichen und da ist nur ein Mensch gestorben. Aber uns wird gesagt, dass sein Blut für uns vergossen ist und er einen Bund mit uns geschlossen hat durch sein Blut. Das passt dann mit dieser Lehre nicht zusammen. Und so sehen wir schon, dass das Abendmahl ein Maßstab ist, an dem man auch eine Lehre messen kann. Und wenn die Prediger vorne stehen und was predigen, müssen man sich immer messen, ist das, was ich weitergeben, auch das, was am Abendmahl gefeiert wird. Oder gehen wir daran vorbei? Und wir haben auch die Möglichkeit, als Geschwister, die Predigen zu prüfen, anhand vom Abendmahl. Ich kann zum Beispiel einen Test machen und sagen, ist das Symbol des Abendmahl in der Lehre, in der neuen Lehre, die ich vielleicht höre, ist die zu finden oder führt sie zum Abendmahl hin oder ist es gar nicht der Fall? Welchen Bezug kann man zum Brot und zum Wein herstellen von dem, was ich da gehört habe? Im schlimmsten Fall ist es nur nebensächliche Botschaften, die hat nicht viel mit dem Christen zu tun, aber im allerschlimmsten ist es eine Irrlehre. Und es verkündigt nicht die Wahrheit. Und so kann ich das prüfen. Aber es gibt auch Christen, die sagen, ja, wir verkündigen das Evangelium und wir haben die Endzeit. In der Endzeit ist es nicht mehr notwendig, dass wir uns in der Gemeinde versammeln und dass wir das Abendmahl abhalten. Dies ist nur vergoldete Zeit. Wir wollen nur noch das Evangelium verkündigen. Und dann haben wir diesen Text vor uns, wo der Herr uns auffordert, wir sollen das Abendmahl halt abhalten und das in der Gemeinde. Und wir lesen, dass Paulus im 1. Korinther 11, Vers 26 sagt, so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir sollen das Abendmahl abhalten und die Verkündigung abhalten, bis er kommt. Und nicht denken, dass es irgendwann ausläuft oder dass es was Wichtigeres gäbe. Und so ist das Abendmahl für uns auch wichtig, dass wir die Wahrheit und das Leben auch prüfen können. Also bewahrt das Abendmahl auch uns vor Irrtümer und vor falschen Wegen. Aber das Abendmahl hat auch eine andere Eigenschaft. Das Abendmahl bewahrt auch die Einheit der Gemeinde. Sie gibt uns eine Hilfestellung. Und dazu gehen wir ganz am Anfang im Korintherbrief. Der Korintherbrief hat ein Hauptthema. Und das Hauptthema ist eigentlich, dass es um die Reinigung der Gemeinde geht. Und da schreibt Paulus im ersten Kapitel von Vers 11 bis 13 folgende Worte. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Hier finden wir eine Gemeinde, die zerrissen ist, die zerspalten ist. Und Paulus greift es auf und Paulus sagt, es geht doch um einen Leib, es geht doch um eins zu sein. Es geht darum, dass wir zu einem Christus gehören und nicht ich bin für euch gekreuzigt oder Petrus ist für euch gekreuzigt oder Apollos ist für euch gekreuzigt. Nein, wir wollen nur auf eine Person schauen. Und wenn du an den Tisch des Herrn trittst, dann musst du lernen, dass derjenige, der vorne predigt, unwichtig ist. Dass es um den gar nicht geht, sondern dass es eine Person gibt, die symbolisch unter uns ist. Es geht um den Christus. Und deswegen müssen wir lernen, nicht auf Menschen zu sehen. Und Paulus führt es dann weiter aus. Im 10. Kapitel sagt er von Vers 16 bis 17, wo er den Kelch des Segens nochmal herausstellt. Und er schreibt da im Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die viele, ein Leib. Denn wir alle haben an einem Brot teil. Alle gemeinsam an einem Abendmahltisch zu treten, bewahrt uns vor Uneinigkeit und bringt uns in eine Einheit. Es heißt, ein Leib, ein Brot, eine Gemeinschaft, ein Christus. Und hier bezieht sich die ganze Gemeinde dazu. Wir sind der Leib Christi, die örtliche Gemeinde symbolisiert das nach außen. Wir haben ein Leib Christus. Er ist das Haupt und wir die Glieder. Und das symbolisieren wir auch im Abendmahl. Nun, wer mit aufrichtigen Herzen zum Tisch des Herrn kommt, zu dem muss man sagen, der wird nicht mehr von sich selber groß denken. Weil wenn du zum Abendmahltisch kommst, dann wirst du von dir nicht mehr groß denken, sondern klein, weil du weißt, was das Abendmahl bedeutet. Und du wirst dich gedemütigt werden, weil du weißt, wie viel Schuld in deinem Leben der Herr bezahlt hat. Und das führt dazu, dass wir uns auch nicht mehr gegeneinander erheben und wir denken, wir sind mehr als wie der andere Bruder und die Schwester, sondern wir stellen uns alle gemeinsam unter den Christus, unter den Leib Christi. Und warum sollen wir also das Brot brechen und den Kelch trinken? Zum einen, weil es der Herr selber gefordert hat. Er hat es uns aufgetragen zum Zeugnis und zum Schutz seiner Lehre und was er getan hat, dass wir das nicht vergessen und auch nicht säumen, bis dass er wiederkommt. Und zum anderen auch als öffentliches Zeugnis, dass der Leib Christi vorhanden ist und vereint ist und dass auch die Einheit geschützt wird in der Gemeinde. Somit hat das Abendmahl eine sehr wichtige symbolische Kraft für uns als Gemeinde. Und die zweite Frage ist, woran sollen sich denn die Jünger erinnern. Was genau ist es, woran sie sich erinnern wollen? Und die Antwort gebe ich gleich vorweg. Die Jünger feiern das Mahl des Herrn und sich an ihn und an alles, wofür er stand, zu erinnern. Es geht um ihn als Person und das, was ihn ausmacht. Wir gehen nochmal im Lukas-Evangelium zurück. Den Vers 15, den wir gelesen haben, da heißt es, und er sprach zu ihnen, mich hat's herzlich verlangt, dieses Pascha mit euch zu essen, ehe ich leide. Da Jesus sagt, ich habe eine Sehnsucht danach, mit euch gemeinsam dieses Fest zu feiern. Und dann setzt er dieses Abendmahl ein und sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Christentum ist kein sentimentales Gefühl, das wir irgendwie hervorbringen müssen, dass wenn du in die Gemeinde kommst, immer ein Lächeln aufsetzen musst und deinen Nachbar ja schön grüßt und mit einem schönen Sonntagslächeln begegnest. Das Christentum besteht auch nicht dadurch, dass du deinen Nachbar ja vielleicht gute Gaben gibst und dass du ihm Hilfsbereitschaft schenkst und auch nicht darin, dass du versuchst, die Welt zu verbessern, weil ja die Christen das besser wissen und besser können. Und wir vielleicht ja zu bestimmten Anlässen besondere Geschenke machen und gute Werke vollrichten. Nein, das Abendmahl erinnert die Jünger und uns eigentlich an den Kern des Christentums. Das bringt uns dahin zurück, wo alles angefangen hat. Und deswegen lesen wir aus dem Johannesevangelium die ersten Vers und den 14., wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es vom Vers 14 weg, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Damit fängt es an, während die Menschheit in ihrer Torheit Gott den Rücken zuweisen und sagen, es gibt keine Wahrheit, es gibt keinen Gott. Strahlt Gottes Liebe und Barmherzigkeit als Licht auf. Gott kommt zu den Menschen, obwohl der Mensch ihn nicht will. Und wir lesen in Galater 4, die Verse 4 und 5, als es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskauft. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Das ist es, was wir auch im Abendmahl feiern wollen. Wir erinnern uns also daran, was das in ihm und durch ihn und dass er allein für uns das Heil bedeutet und uns das Heil gebracht hat. Es geht eigentlich in erster Linie darum, dass es nicht wir waren, die gehandelt haben und uns gerettet haben, sondern Gott eingeschritten ist in unsere Menschheitsgeschichte und handelte. Er ist der Handelnde, der aktiv ist. Wir können nur reagieren. Die Welt feiert ihre Erfolge. Jetzt hatten wir Olympia, wir haben gefeiert mit Deutschland und die ganze Welt feiert. Den Sport, wir feiern die Politik, endlich eine Regierung. Wir feiern die Wirtschaft, die Aktien gehen nach oben. Wir feiern den Handel. Die Welt hat viele, viele Gründe zum Handeln. Und jede Generation glaubt, sie hat jetzt die Erkenntnis, die Einsicht, das alles richtig zu machen. Wir haben jetzt die Weisheit. Wir wissen das, wie es jetzt weitergeht. Wir haben die Wahrheit. Wir erkennen jetzt, was wirklich wahr ist. Und sie hat die Lösung aller Probleme vor Augen und sie feiert ihre Erfolge. Und man macht sich dann über die Vergangenheit lustig. Ja, heute haben wir die Wissenschaft, wir wissen ja, so im Mittelalter haben sie noch gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Und wir machen uns lustig über die Vergangenheit, bis die nächste Generation kommt und alles besser weiß wie wir. Und der Kreis schließt sich dann wieder. Und das Abendmahl, das steht im genauen Widerspruch zu dem, was die Welt feiert. Das Abendmahl sagt dir, halt. Du musst zurückblicken in die Vergangenheit. In der Vergangenheit ist etwas geschehen, was die Menschheitsgeschichte vollkommen verändert hat. In der Vergangenheit wurde ein Preis bezahlt, damit du aus diesem Strudel, der ins Verderben führt, herausgelöst werden kannst. Das ist alles hinter uns. Das liegt in der Vergangenheit. Das ist schon geschehen. Du kannst nichts mehr dazu tun, dass es verbessert wird oder was Gleichartiges herstellen. Und deswegen lesen wir dann in Apostelgeschichte, wo es dann auch heißt, in Apostelgeschichte 4, Vers 12, was völlig konkret zu der Welt steht, da heißt es nämlich, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist ein absoluter Widerspruch zu dem, was die Welt uns lehrt, was die Welt uns sagt. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann feiert es die Welt nicht, weil sie nicht dahinter stehen kann, was wir feiern. Und wir verkündigen das aber jedes Mal, wenn wir das Abendmahl abhalten. Also wir haben gesehen, wir feiern das Abendmahl, weil der Herr es den Aposteln uns befohlen hat und sie gehorsam waren. Aber sie feierten das Abendmahl auch, weil sie sich an ihn erinnern wollten und immer wieder neu erinnern wollen an ihm, weil sie eine Sehnsucht nach ihm haben. Und beides gehört zusammen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es nur ein Ritual, das wir abhalten, das tot ist. Aber wenn wir mit dem Herzen dahinter stehen, im Gehorsam und in der Liebe, dann ist es lebendig, dann ist es ein Zeugnis, was wir hier verkündigen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, zur dritten Frage, worauf soll es letztendlich ankommen? Und wir gehen wieder im Korintherbrief. Und wir schauen uns das 11. Kapitel, den Vers 26 an. Den haben wir schon kurz gelesen. Aber hier wird es nochmal ganz klar als Kern nochmal deutlich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Als die Jünger am Kreuz waren und der Herr Jesus gestorben ist, waren sie entsetzt. Die Jünger hatten Angst. Sie haben sich verkrochen vor der Welt. Sie haben nicht mehr gewusst, wie es weitergehen soll. Solch ein Unglück ist jetzt über uns gefahren. Sie haben keine Hoffnung mehr gehabt. Alles war aus. Etliche Jünger sind nach ein paar Tagen zurück nach Hause. Wir gehen. Es ist alles vorbei. Das Projekt, was wir gehabt haben, ist zum Scheitern verurteilt worden. Wir gehen zurück. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und wie sie so zurücklaufen, begegnet ihnen der Herr selber bei den Emmaus-Jüngern. Und er tadelt sie für ihr Verhalten. Er sagt, ihr wart blind, ihr habt nicht wirklich gesehen, was hier passiert ist. Er klärt sie auf und sagt, ja, musste das nicht alles geschehen? Und fängt bei Mose und dem Propheten an, ihnen zu erklären, dass der Christus hat gekreuzigt werden müssen, dass er sterben hat müssen. Und ich lese aus dem 24. Kapitel, im Lukas-Evangelium noch ein paar Verse, wo es in Vers 30 und 31 eben heißt, nachdem er ihnen die Lehre gegeben hat aus der Schrift, nachdem er ihnen die Propheten ausgelegt hat, dann heißt es, sie haben ihn noch genötigt, dass er bleiben soll zum Essen. Und dann heißt es von Vers 30, 31, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und dann passiert Folgendes in Vers 35. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Sie blieben nicht mehr da, wo sie waren. Sie gingen zurück zu den Jüngern und verkündigten das, was ihnen jetzt passiert war. Und dass sie durch das Brotbrechen jetzt den Herrn Jesus erkannt haben. Und sie haben Zeugnis davon abgelegt. Die Jünger hatten den Herrn Jesus vorverurteilt gehabt. Die hatten das ganze Ereignis völlig falsch eingeschätzt. Die hatten ein Urteil gesprochen, dass alles mit dem Tod aus war. Und der Herr Jesus hat sie dafür getadelt. Er ist so weit gegangen, dass er mit ihnen ernst reden hat müssen. Und dann hat er sich im Brechen des Brotes offenbart. Und dann erst wurden ihnen die Augen aufgetan und sie sind zurück zu den Jüngern, haben das bestätigt, dass das wirklich der Herr war und dass er auferstanden ist. Und der Tod war nicht das Ende, sondern das war der Anfang. Es war der Sieg, es war ihr Ruhm geworden. Und Paulus sagt einmal folgende Worte: Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Der Kern der Botschaft war der Tod vom Herrn am Kreuz. Wow. Es ist der Tod Christi, auf dem letztendlich alles ankommt. Sein Tod ermöglicht mir das Leben, ermöglicht mir den Schutz vorm Gottesgericht. Und so verkündigten die Jünger damals und mir auch heute, man durch das Abendmahl einen Weg der Rettung. Und der Weg geht eben nicht durch die Lehre, allein durch eine bestimmte Lehre, dass man gerettet wird. Der Weg geht auch nur nicht durch sein Lebensbeispiel. Ja, du musst halt so gut leben, wie der Herr Jesus gelebt hat. Der Weg der Rettung geht auch nicht durch seine Lebenszielsetzung. Ja, du musst nur den Kraft und den Willen haben, in den Himmel zu kommen und du schaffst es dann. Nein, der Weg der Erlösung und der Rettung geht allein durch den Tod, den wir verkündigen. Durch das Brechen des Leibes und das vergossene Blut, das da Jesus für uns vergossen hat. Und ich möchte das nochmal aus einer anderen Bibel vorlesen, warum das so ist. Und zwar im Römerbrief, im ersten Kapitel, Vers 18, wird hier geschrieben, und ich lese aus der NEU, weil es besser zu verstehen ist. Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Das ist das, was die Menschen ja merken, dass wir irgendwie unter einem Fluch stehen, dass irgendwie nicht alles gelingt in meinem Leben, dass ich eben Schwierigkeiten habe, durchs Leben zu kommen. Und dieses Gericht wird sichtbar. Letztendlich heißt dann, vom Himmel her wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Und Vers 22 heißt dann, sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Wir leben in einer Welt der Veränderung, in einer Welt der Zerfall und des Sterbens. Das merken wir jeden Tag neu. Und wenn wir die Nachrichten hören, dann hören wir von Schwierigkeiten, von Krieg, von ungelösten Problemen. Und wir stellen in unserem eigenen Leben fest, Mensch, bei mir läuft auch nicht alles gut. Ich habe auch Beziehungsprobleme. Ich habe Probleme, die ich nicht weiß, wie ich sie lösen soll. Und wir alle haben versucht, aus eigener Kraft dagegen anzukämpfen und haben gemerkt, wir kommen allein nicht weiter. Und wir sind gescheitert. Wir haben erkannt, dass wir nicht bestehen können, dass wir unter einem Zorn stehen, unter einem Fluch. Trotz allen Bemühungen können wir uns nicht selber retten. Und das ist eben das, was wir auch als Hoffnung im Abendmahl verkündigen, dass Gott einen Ausweg gegeben hat, dass Gott eine Sühnung für uns bereitet hat. Und das lesen wir im Römer 8. Die Verse 3b bis 4 lese ich und noch Vers 6, wo es eben dann heißt, deshalb hat Gott seinen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die in Widerspruch zu Gott leben, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden, und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Und im Vers 6 heißt es, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Leben und Frieden. Die erste Christengemeinde haben verharrt im Brechen des Brotes. Sie haben darin verharrt, dass wir den Tod feierlich zum Ausdruck bringen im Abendmahl, weil sie erkannt haben, was das Brotbrechen bedeutet. Weil sie erkannt haben, Gott ist ein heiliger, ein gerechter Gott. Er kann nicht über meine Schuld, über meine Unfähigkeit einfach hinwegschauen. Er muss Gericht schicken. Aber dieses Gericht ging nicht über mich, sondern über seinen Sohn hinweg. Und er hat an meiner Stelle sein Leib brechen lassen. Und sie haben erkannt, als zweites, das vergossene Blut Christi, dass es kostbar ist. Ein Bund, es ist ein neuer Bund, der mit uns geschlossen wird, wird hier gesagt. Im Alten Testament wurden Verträge, die Gott mit den Menschen abgehalten haben, immer mit einem Blutbund besiegelt. Das heißt, ein Blut eines Opfertier musste das beglaubigt, wurde das Opfertier beglaubigt, dass dieser Bund existiert. Und hier heißt es, dass das Blut Christi ein neuer Bund ist, den Gott mit uns schließt, dass wir zur Sohnschaft übergehen dürfen. Und das ist den Christen damals und heute wichtig gewesen, dass wir jetzt in einem neuen Bund, im Neuen Testament stehen. Das Alte ist nicht mehr, wir haben einen neuen Bund, in dem wir übergehen dürfen. Worauf es dann letztendlich wirklich ankommt, ist, dass die Christen damals und wir heute den Tod des Herrn feiern, feierlich verkündigen wollen und dass wir uns für den Tod des Herrn nicht mehr schämen müssen. Wir schämen uns nicht des Evangeliums, wir schämen uns nicht dafür, was ein Widerspruch sein mag für die Welt. Für sie ist es nur eine Torheit, für uns ist es der Sieg, weil durch den Tod des Herrn Jesus uns Sieg gegeben wurde. Wir sind gerettet worden. Er trug für uns Gottes Zorn auf uns, auf sich. Das tat er für dich und für mich. Und sein Blut besiegelt den neuen Bund. Und Gott bittet dich einfach, dass du in diesen Bund auch eintreten sollst. Du musst dafür nur an ihn glauben, ihm vertrauen, dass er das für dich getan hat. Und das ist eben das, was wir auch im Brotbrechen immer symbolisieren. Dass diejenigen, die diesen Glauben angenommen haben, die nehmen das Brot und den Kelch zu sich. Und die anderen werden dazu eingeladen, dass wenn sie den Schritt noch nicht getan haben, dass sie das im Glauben tun sollen und dem Herrn ihr Leben übergeben sollen. Alle Menschen, die das glauben, werden diese Botschaft des Abendmahls immer wieder verkündigen, aus Gehorsam und aus Liebe zum Herrn, bis er wiederkommt, heißt es. Die Gemeinde wird existieren, bis er wiederkommt. Und wir werden nicht aufhören, Gemeinde zu leben. Man wird sich nicht dazu auffordern müssen, die Christen, dass sie das Abendmahl feiern sollen. Nein, man kann sie gar nicht davon abhalten, dass sie das Abendmahl feiern wollen. So war das in der Christengeschichte damals. Und so sollte es auch bei uns heute sein. Sie werden aus Dankbarkeit dem Herrn sich selber als lebendiges Opfer darbringen. Durch das, dass sie Lieder singen, durch das, dass sie Psalmen vortragen, dass sie aus dem Wort was verkündigen und auch Zeugnis geben, wie die Emmaus-Jünger Zeugnis gegeben haben, wie der Herr ihnen begegnet ist. Sie werden den Herrn Lob preisen. Christen kommen nicht mechanisch und auch nicht funkgesteuert hier zusammen zum Abendmahl. Das ist ja ihr freier Wille. Sie glauben auch nicht, dass während dem Abendmahl der Brot und Wein tatsächlich durch ein Wunder verwandelt wird in das leibhaftige Brot und in leibhaftiges Blut Christi. Das kam erst viel, viel später in der Kirchengeschichte hinzu. Sie kommen zusammen, weil sie wissen, das Abendmahl ist eine kostbare Zeit mit der Erinnerung an sein Leben, an seinen Tod, den er für uns gegeben hat. Es ist eine Zeit, wo man eine öffentliche Anbetung und öffentlich Gott Zeugnis abgeben können, dass er lebendig ist und dass er zu preisen ist. Es geht letztendlich im Abendmahl um das, was er ist und was er für uns getan hat. Es ist eine Zeit, wo wir uns die Augen öffnen lassen wollen, wie bei den Emmaus-Jüngern, und ihn erkennen können, wie er wirklich ist. Und daran wollen wir festhalten, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht wiedersehen. Amen.